Das G hört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
Herzlich willkommen zu Das gehört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Mein Name ist Anne Bohlsmann.
Und ich bin Katharina Fleißner. Wir beide arbeiten im Referat Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gelsenkirchen und nehmen euch heute mit in ganz andere Sphären als sonst. In den letzten Podcast-Episoden hatten wir eher, ich sag mal, leichtere Themen wie die Geschichte des Hans-Sachs-Hauses, die schönen grünen Ecken in Gelsenkirchen, eine geballte Doppelfolge Kultur- und Stadtentwicklung rund um die offizielle Eröffnung der Heiligkreuzkirche. Oder in der letzten Folge haben wir beispielsweise schöne Freizeitaktivitäten für den Sommer, speziell für Familien, rausgesucht. Viele Sachen kann man aber auch jetzt im Herbst machen. Also, wer Bock hat, reinzuhören, lohnt sich natürlich immer.
Absolut. Und diesmal melden wir uns nach der Sommerpause, die wir übrigens auch dazu genutzt haben. Wir waren ja nicht untätig.
Nein, natürlich nicht.
Wir haben unseren neuen Medienraum mit einem echten Podcast-Labor jetzt so richtig profimäßig eingerichtet. Ihr könnt uns also noch sehr viel besser hören jetzt technisch. Und ja, um das Ganze zu feiern, haben wir jetzt ein aktuelles Thema aufgegriffen, das wirklich alle Menschen in dieser Stadt angeht. Mhm. Und eigentlich auch alle Menschen auf der ganzen Welt. Es geht um Mobilität.
Richtig. Und auch in den letzten Sommermonaten war das Thema Mobilität aufgrund der Energiekrise für jeden relevant. Ne? Benzin ist ja zum Beispiel total teuer geworden. Oder unter anderem gab es ja auch beispielsweise das 9-Euro-Ticket. Mhm. Für eben diese 9 Euro pro Monat konnte man dann von Juni bis September, also 3 Monate lang, den Nahverkehr deutschlandweit nutzen. Und ich bin mir sicher, würde es das 9-Euro-Ticket dauerhaft geben, wird das die Mobilität in Deutschland bestimmt verändern und hat dann halt auch in Gelsenkirchen. Also es gibt Möglichkeiten, die Mobilität der Zukunft weiterzuentwickeln. Sieht man beispielsweise nur an einem blöden Ticket. Was ich nochmal nachschieben muss, das 9-Euro-Ticket ist natürlich nicht blöd. Ne? Ich will nur sagen, es ist eigentlich eine einfache Form, Sachen zu verändern. Ne? Ja. Einfach nur so ein Ticket zu machen.
Genau. Und genau um solche Sachen geht's in dieser Folge. Beim Thema Mobilität gibt es aber auch noch so ein paar weitere Aspekte zu beleuchten. Also zum Beispiel, welche Kosten entstehen, wenn wir Auto fahren oder wenn wir stattdessen den öffentlichen Personennahverkehr, den ÖPNV, nutzen. Und wie komme ich überhaupt gut von A nach B? Oder so Fragen wie, braucht jeder Mensch ein Auto? Oder kann ich auch mit dem Fahrrad alle Ecken in Gelsenkirchen erreichen? Und was ist eigentlich mit der Barrierefreiheit bei solchen Sachen?
Beim Thema Mobilität haben wir in dieser Folge also so einiges zu tun. Also Anne, let's go.
Ja, vor allem let's go.
Ja, ja, absolut.
Also, wir machen uns auf den Weg.
Genau, zugehört. Richtig rein ins Thema.
Also, liebe Anne, was meinen wir mit dem Begriff Mobilität in Zusammenhang mit unserer Stadt? Und warum ist das eigentlich nun in dieser Folge Thema?
Tja, fangen wir mal mit dem Warum an, Katharina. Was hast du diesen Sommer oder auch die letzten 3 Sommer so gedacht, als du auf das Thermometer geguckt hast, wenn dir so der Schweiß runtergeronnen ist von der Stirn?
Du hast es ja jetzt schon angedeutet. Es war ganz schön warm. Ne? Diesen Sommer haben wir ordentlich an der 40-Grad-Grenze gekratzt, aber 35 Grad gab es schon mal öfter. Und ich sag mal, ab 30 Grad wird es hier im Ruhrgebiet schon unangenehm. Der Deutsche Wetterdienst hat die Daten der letzten Jahrzehnte ausgewertet und das Ergebnis ist, dass die sogenannten Hitzetage, so nennt man Tage über 30 Grad, sich seit den 50ern, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, verdreifacht haben. Das ist der Hammer. Mhm. Also in den 50ern gab es in Deutschland durchschnittlich 3,6 Hitzetage. Zwischen 2011 und 2020 waren es schon 11,1 Hitzetage. Mhm. Das ist die Verdreifachung. Und seit Mitte September haben wir in Nordrhein-Westfalen laut vorläufigen Zahlen nun schon 17,7 heiße Tage in 2022. Wir erinnern uns, in den 50ern waren das noch 3,6. Jetzt sind wir bei 17,7. Und damit haben wir den bisherigen Höchstwert aus 2018, da waren es 17,5, übertroffen. Also der Klimawandel lässt grüßen.
Das kann man so wohl sagen, wenn man sich die Zahlen so anguckt. Und ein ganz wichtiger Aspekt beim Klimawandel ist der CO2-Ausstoß. Und woher kommt der? Naja, unter anderem hat das viel auch mit dem Straßenverkehr zu tun, also mit dem Mobilitätssektor. Wir haben da mal uns schlau gemacht hier in der Verwaltung und rausgefunden, dass der Straßenverkehr in Gelsenkirchen 36% des gesamten CO2-Ausstoßes ausmacht. Das sind ganz genau ungefähr 635.000 Tonnen CO2 im Jahr.
Genau. Ein Mittelklasse-Benziner verursacht nach knapp 5.000 Kilometern eine Tonne CO2. Dann kann man sich das ungefähr vorstellen. Ne? Um eine Tonne CO2 aufzunehmen, muss eine Buche, was meinst du, Anne, wie lange wachsen?
Du, ich habe keine Ahnung von Bäumen, obwohl dazu hatten wir auch eine extra Folge.
Eigentlich sind wir Baumexperten.
Genau, eigentlich sind wir Baumexperten, ja, keine Ahnung, 50 Jahre.
40? 80 Jahre für eine Tonne CO2.
Okay.
Mit der Bahn kommt eine Einzelperson dagegen mit einer Tonne, nicht 5.000, sondern 80.000 Kilometer weit. Und der Vergleich passt hier natürlich auch gut zu unserem Mobilitätsthema. Ne? Also der gewiefte Zuhörer hat vielleicht auch schon eine Ahnung, welches Verkehrsmittel fürs Klima bisschen besser ist.
Das ist jetzt wirklich sehr subtil, Katharina.
Ja, ich bin eine Meisterin der versteckten Botschaften. Genau. Und für die Zahlenfreaks haben wir jetzt auch noch ein paar besondere Schmankerl. Die durchschnittliche Bürgerin oder der durchschnittliche Bürger in Gelsenkirchen produziert im Durchschnitt 6,77 Tonnen CO2 im Jahr. Ganz Gelsenkirchen, also alle Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe, Industrie etc., blasen insgesamt 1.765.000 Tonnen CO2 im Jahr in die Luft. Ausgenommen davon sind Großindustrie wie Kraftwerke oder BP hier in Gelsenkirchen. Dann hat man mal so ein Gefühl dafür ungefähr. Ne? Das sind jetzt Daten aus 2018, die aktuellen, also die ganz, ganz aktuellen haben wir noch nicht. Das dauert immer anderthalb Jahre, bis das alles zusammengesucht ist.
Also mir schwirrt jetzt schon der Kopf vor so vielen Zahlen im Kopf.
Ja, Anne, das ist auch nicht, ist kein Ponyhof hier. Ne?
Deshalb
das ist
möchte ich jetzt harte mal, Fakten. Also ich möchte nochmal zurückkehren zu unserem eigentlichen Thema, dem Straßenverkehr. Da muss man ja bei dem vielen Verkehr und dem daraus resultierenden Schadstoffen in der Luft darauf achten, dass man ja auf die Luftreinhaltung, dass man die im Blick behält. Ja. Der Verkehr ist ein bedeutender Verursacher der Luftschadstoffe, wie etwa Feinstaub.
Du hast jetzt schon mal öfter dieses Wort genannt, Luftreinhaltung. Das musst du aber, glaube ich, noch mal kurz erklären.
Ja, da geht es im Grunde um die Sicherstellung guter Luftqualität. Die Luft soll halt eine möglichst schadstofffreie Luft sein, die wir einatmen. Und das geht einfach am besten, wenn man sich um die Pkw und den Lkw-Verkehr kümmert in unserer Stadt. Darüber werden wir später auch noch mehr im Detail sprechen. Aber auf jeden Fall muss man das als einen Aspekt auf jeden Fall in den Blick nehmen.
Ja.
Also seit die Industrie auf der Welt eine immer größere Rolle spielt und alles, was damit zusammenhängt, also immer mehr Mobilität oder Fabriken, die CO2 ausstoßen, seitdem werden immer mehr Abgase in die Luft ausgestoßen und deshalb steigt auch die Konzentration von CO2 stetig an.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ne, wo das halt losging. Deshalb die Forderung auf der letzten UN-Klimakonferenz in Glasgow: Die Erderwärmung soll auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau begrenzt werden. Also bevor die Industrie halt wirklich so angefangen hat, das soll so der Vergleich sein. Dafür muss der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase weltweit noch in diesem Jahrzehnt um 45% sinken. Das ist natürlich eine Ansage.
Ja,
ne?
Das machen wir auch nochmal.
Wir fassen also zusammen. Aufgrund von Luftschadstoffen, die gesundheitsschädlich sind, und dem Klimawandel ist bei der Stadt Gelsenkirchen allen Verantwortlichen klar, die Mobilität in unserer Stadt muss sich grundlegend wandeln.
Und hier in Gelsenkirchen und bei der Stadt Gelsenkirchen ist das Klima ja nicht erst seit kurzem Thema. Klimaschutz steht bei der Stadt Gelsenkirchen bereits seit über 25 Jahren, also seit dem vierten Jahrhundert, auf der politischen Tagesordnung. An das 2011 vom Rat der Stadt beschlossene Klimaschutzkonzept Gelsenkirchen 2020 schließt sich nun das gesamtstädtische Klimakonzept 2030-2050 an, welches neben dem Klimaschutz auch den Klimawandel und die städtischen Anpassungen an diesen Wandel einbezieht. Und am 11. Juli 2019 hat unsere Stadt zudem beispielsweise den Klimanotstand erklärt. Da erinnert ihr euch vielleicht noch dran. Es ging damals auch ganz groß durch die Presse. Und jetzt kommen wir dann nochmal zu dem Warum. Warum machen wir jetzt gerade so eine Folge zum Podcast-Episode zum Thema Mobilität?
Ganz aktuell gab es jetzt nämlich am 21. September, also gab es für euch, für uns gibt es die erst morgen, aber wir reden jetzt in der Vergangenheit, gab es eine Veranstaltung für alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt im Wissenschaftspark zu diesem Thema, also zum Thema Klima und Mobilität. Denn seit einiger Zeit arbeitet die Stadt an diesen zwei wichtigen Projekten und den dazugehörigen Konzepten, die jetzt am 21. September vorgestellt wurden. Das Klimakonzept 2030-2050, das du ja gerade schon angesprochen hast, und das ist der Aufhänger für unsere Folge, für diese Folge, der Masterplan Mobilität. Beide Konzepte und Themen sind, wie ihr merkt, ja total stark miteinander verbunden.
Ne? Kann man auch nicht voneinander trennen.
Nee, ist so. Deshalb müssen wir ein bisschen Klima auch erzählen, nicht nur Mobilität. Das hat einfach alles miteinander zu tun. War auch nicht so leicht, müssen wir zugeben. Ne? Genau, und mit dem Klimakonzept werden wir uns nochmal in einer späteren Podcast-Folge beschäftigen. Das erscheint dann, oder die Episode erscheint dann in Zukunft.
Ja, heute soll es ja vor allem um den Masterplan Mobilität gehen. Katharina, wie definiert denn der Duden Online ganz genau den Begriff Mobilität?
Das Behördenwort des Monats.
Der Duden sagt zu unserem Behördenwort des Monats unter anderem: privater und öffentlicher Verkehr, Fortbewegung von Personen oder Beförderung von Gütern auf eine bestimmte Weise. Dieser Begriff wird besonders von der Politik gebraucht. Dem können wir auf jeden Fall zustimmen. Ne? Mhm. Der Begriff Mobilität ist für uns Standard, ein Standardrepertoire, was wir ganz oft benutzen, aber ist ja eigentlich ein Begriff, der irgendwie alles und nichts heißt. Deshalb wollten wir es auch nochmal erklären. Also viel schlauer sind wir nach dem Duden jetzt auch nicht so wirklich. Bevor wir auflösen, was man da so noch mehr drunter versteht, haben wir auf der Bürgerveranstaltung Bürgerinnen und Bürger gefragt, was sie sich denn darunter vorstellen unter Mobilität und was der Masterplan Mobilität sein könnte.
Für mich bedeutet Mobilität, dass ich mich frei bewegen kann, von Stadt zu Stadt bewegen kann, aber eben auch innerhalb meiner Stadt.
Mobilität, ja, Beweglichkeit innerhalb der Stadt oder innerhalb meines Dunstkreises. Und natürlich verfügbar, ne? Also gut verfügbar. Und das ist ja auch, für mich jedenfalls ist das der Fall hier, wo ich lebe. Ich lebe in Ückendorf. Mhm.
Mobilität bedeutet, dass alle Zugang zu allen notwendigen grundlegenden Dienstleistungen haben. Also nicht nur Mobilität im Sinne, dass sich Menschen bewegen können, sondern auch mobil sind im Punkto Gesundheitsversorgung, in puncto Bildung, in puncto Beruf und so weiter. Ne? Und ich meine, dass das ganze, der ganze Bereich Barrierefreiheit und so dazu gehört, das ist ja das Grundlegende.
Ganz viel. Schafft ganz viele Möglichkeiten, die man damit hat, Ziele schnell zu erreichen, sich vieles anzugucken, alles zu nutzen, was es an Möglichkeiten gibt, an sehenswerten Orten, an kulturellen Einrichtungen, ist extrem wichtig. Ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit hat man sehr lange immer das Gleiche so gemacht und jetzt bedingt durch Klimaschutz, was ja eigentlich immer schon ein Thema war, aber jetzt plötzlich ist es ein Thema, muss man ganz schnell ganz viel machen und da kommt man nicht so hinterher. Und ich glaube, der eine oder andere hat auch Angst, Entscheidungen zu treffen, denn man kann jetzt nicht Entscheidungen noch 10 Jahre auf eine lange Bank schieben, dann gehen wir alle zu Fuß, dann brauchen wir gar nichts mehr machen. Ist mal ein bisschen krass gesprochen, aber es muss sich was bewegen.
Genau, also es ist auch so das Gefühl, die Unbeschwertheit, sich frei in der Stadt frei bewegen zu können. Das ist für mich Mobilität. Masterplan, Mobilität klingt für mich so, es klingt erstmal wie so ein Bösewicht, der sagt, ha, ich habe einen Masterplan, aber Mobilität ist ja auch was Gutes, wenn man das unterstützt.
Ich glaube, da ist halt eher Letztgenanntes gemeint, ne? Also Mobilität im Sinne von erstens mal Barrierefreiheit und vielleicht auch Mobilität im Sinne von Verkehrssystem, ne? Dass da alles sozusagen läuft, was ja momentan nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Aber wie gesagt, aus meiner Warte heraus ist Mobilität noch viel mehr, also auch so ein bisschen im übertragenen Sinne.
Eine gute Anbindung und auf jeden Fall umsonst.
Habe ich auch noch nichts von gehört, muss ich dazu sagen, ne? Ja, das kann ja nur, sag ich mal, eine Verbesserung sein oder eine Ausweitung oder eine Aktualisierung oder wie auch immer, ne?
Also im Idealfall würde ich sagen, alle vorhandenen Ressourcen, sei es denn öffentlicher Nahverkehr oder auch jetzt diese Sachen mit Fahrradfahren, so kombinieren zu können, dass die Umwelt halt besser damit klarkommt.
Mhm. Na, da sind ja jetzt schon einige Ideen zusammengekommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber um ja, sagen wir mal, nicht alles der Fantasie zu überlassen, haben wir den Experten aus der Stadtverwaltung Gelsenkirchen gefragt, was denn eigentlich mit dem Begriff Mobilität, also unserem Behördenwort des Monats, und dem Masterplan Mobilität gemeint ist. Christoph Neumann ist der Leiter des Referates Verkehr und hat uns bei diesem Thema ganz schön mit seiner Expertise weitergeholfen.
Ja, ich habe Christoph Neumann gefragt, was mit Mobilität genau gemeint ist.
Ja, Mobilität ist ein etwas abstrakter Begriff, das stimmt. Jetzt ein bisschen akademisch gesagt könnte man sagen, Mobilität beschäftigt sich mit der Bewegung von Personen oder Sachen über räumliche Entfernungen. Das ist so ein bisschen eine abstrakte Definition. Der Masterplan selbst als Verkehrsentwicklungsplan beschäftigt sich eben damit, wie organisiere ich das? Das heißt, auf welche Strecken, auf welchen Routen läuft dieser Verkehr ab, mit welchen Verkehrsmitteln läuft er ab, in welcher Dimension läuft er ab, wie ist er verteilt, zeitlich, räumlich und insbesondere auf die Verkehrsmittel. Das spielt ja jetzt auch im Rahmen der Mobilitätswende eigentlich mit die größte Rolle.
Also die Stichwörter Mobilität und Verkehrswende werden uns in dieser Folge auch noch an anderen Stellen begegnen. Ich bin anfangs auch noch über das Wort Masterplan gestolpert. Nicht nur, weil es Englisch ist, sondern auch, weil es so
James Bond-mäßig
ja,
ist?
Ja, so ein bisschen im Master, ein Commander. Deshalb habe ich Christoph Neumann gebeten, mir zu erklären, was genau hinter diesem Fachbegriff steckt.
Wenn man das vielleicht ein bisschen in die Geschichte geht, also früher hieß es Verkehrsentwicklungsplan. Es gibt einen Verkehrsentwicklungsplan auch in Gelsenkirchen. Der stammt, glaube ich, aus den 80er Jahren, ist also völlig veraltet und eigentlich auch an den aktuellen Zielen, die mit der Verkehrsplanung verfolgt werden, wird denen nicht mehr gerecht. Der Masterplan, der hat nicht nur einen anderen Namen, der hat auch eigentlich zwei wesentliche Zielrichtungen. Die eine ist natürlich das Thema Mobilitätswende, Klimawandel. Der Masterplan ist ja in der Beziehung auch das Verkehrskapitel des Klimakonzepts. Also er ordnet sich auch in das Klimakonzept ein, ist aber sozusagen als Verkehrsentwicklungsplan natürlich hat er auch eine gewisse Eigenständigkeit. Also das ist so die Beziehung zu dem Thema. Also Klima ist wichtig, Mobilitätswende ist ja sozusagen der verkehrliche Beitrag zum Klimawandel, wenn man so will. Was in Gelsenkirchen eine Rolle spielt, ist das Thema Luft und Lärm, Luftqualität insbesondere. Da müssen wir, denke ich, noch besser werden, gerade in den innerstädtischen Quartieren. Das ist ein Thema und letztlich geht es natürlich auch darum, dass die Gestaltung der Verkehrsräume auch ein städtebauliches Thema ist. Also es geht auch darum, eine Stadt zu bauen, in der man sich wohlfühlt, in der die Lebensqualität einfach hoch ist. Und das ist einerseits natürlich ein städtebauliches Thema, ein Stadtentwicklungsthema, aber gerade die Verkehrsanlagen spielen natürlich auch eine große Rolle. Gerade in den Quartieren, die ich schon genannt habe, ist es eben wichtig, ob sie eine vierstreifige Straße haben, keinen Radweg und einen kleinen Gehweg oder einen breiten Gehweg und einen großen Radweg und nur zwei Fahrstreifen.
Also die Fortbewegungsmittel in Gelsenkirchen sollen neu gedacht werden und das soll halt nicht so nebenbei geschehen und man will da auch das auch nicht nur so begleiten, sondern die Stadt Gelsenkirchen will diesen Prozess aktiv gestalten und als erstes steht natürlich erstmal die Analyse. Und man sieht hier einfach auch, oder man kann hier vielleicht schon erahnen, wie kompliziert so ein Prozess ist. Wie viele Menschen da mitmachen, wie viele Arbeitsgruppen, welche Arbeitsschritte es da gibt. Ne? Das möchten wir einfach mal festhalten. Das
ja, ist ich finde, es geht auch unheimlich viel hinter den Kulissen ab, was man vielleicht von außen gar nicht so mitbekommt.
Absolut, ne? Absolut. Ein ganz komplizierter Prozess, wo super viele Menschen mitmachen. Und hier an dieser Stelle kommt auch noch ein weiterer Player. Nämlich im Fall des Masterplans ist das Gernot Steinberg von der Planer-Sozietät. Das sind Stadt- und Verkehrsplaner. Und Gernot Steinberg hat mir erklärt, welche Rolle sein Unternehmen beim Masterplan Mobilität für die Stadt Gelsenkirchen gespielt hat. Und wie so ein Masterplan auch entsteht.
Beispielsweise ist eigentlich einer der ersten Schritte die Analyse. Und sich anschaut, was hat Gelsenkirchen schon gemacht. Beispielsweise, wie ist die Situation der Mobilität? Wir haben ja auch eine Haushaltsbefragung gemacht zum Mobilitätsverhalten der Gelsenkirchener Bevölkerung. Da haben, glaube ich, 1200 Haushalte daran teilgenommen und haben dann sozusagen definiert, wie sie zu einem bestimmten Stichtag ihre Wege zurückgelegt haben. Das ist für uns auch mal eine ganz wesentliche Grundlage für die Maßnahmenentwicklung. Und wir gucken uns in der Gesamtstadt die Situation an. Und daraus abgeleitet wird dann ein Zielsystem entwickelt. Hier war das nochmal stark verknüpft mit dem Thema Klimaschutz, aber eben auch weitere Ziele, Barrierefreiheit, Erreichbarkeit zu sichern, soziale Stadt, Verkehrssicherheit. In so eine Richtung geht das dann. Dann werden ein Handlungskonzept und Maßnahmen entwickelt. Also jetzt mal verkürzt und schlicht gesagt unter Beteiligung verschiedenster Akteure.
Wenn Sie die Rolle der Planer-Sozietät in ein paar Sätzen definieren müssten. Wie sehe das aus? Also die Rolle bei diesem Prozess mit der Stadt Gelsenkirchen.
Das ist einmal als Ideengeber auch, als Moderation, wobei wir für die Veranstaltung nochmal eine separate Moderation haben, aber auch als Inputgeber für die Stadt. Eine moderierende Rolle, Ideen zu entwickeln hier für den Verkehr und ich würde auch sagen, nochmal ein gewisser Blick von außen. Es gibt ja so eingefahrene Strukturen, aber auch von außen nochmal und auch mit den Erfahrungen aus anderen Kommunen einfach sich auch nochmal dann in so einen Prozess einzubringen und ein Maßnahmenprogramm dann zu erarbeiten mit diesen Überlegungen, aber halt immer, wie gesagt, in Abstimmung, in enger Abstimmung mit der Stadt, aber eben auch mit Bürgerinnen und Bürgern und im Arbeitskreis, der dabei war. Und ansonsten ist, glaube ich, schon unsere Rolle, die verschiedenen Positionen zusammenzubringen, ausgleichend, aber auch schon deutlich zu machen, es geht hier um das Thema Verkehrswende, das ist nicht Stärkung des Kfz-Verkehrs weiterhin oder einfach alles auf Elektromobilität umzustellen und dann ist es gelöst, sondern es geht schon darum, nochmal deutlich zu machen, so, wir brauchen die Verkehrswende, nicht nur zum Thema Klimaschutz, es geht auch um Lebensqualität, Aufenthaltsqualität in der Stadt und nicht nur um Mobilität, um Verkehr. Und da muss man, glaube ich, diese Position auch vertreten und eben dann auch an die verschiedensten Institutionen vermitteln und dann zu sehen, findet man Kompromisse, findet man keine und in welche Richtung geht es dann.
Mobilität wurde ja früher eigentlich nur fürs Auto gedacht. Die Straßen wurden immer schöner, größer, breiter und es gab auch immer mehr Parkmöglichkeiten, damit man möglichst ohne viel zu laufen von A nach B kam. Ich glaube, davon müssen wir inzwischen oder jetzt wegkommen. Die Aufgabe der Stadt Gelsenkirchen ist es immer noch, die Menschen von A nach B zu bringen und dafür die Strukturen zu schaffen, aber dies jetzt mal auf klimafreundliche Weise zu tun. Und das ist das Ziel des Masterplans.
Absolut, ja. Wie kann umweltfreundliche Mobilität aussehen? Da geht es nicht nur um E-Autos, es geht auch nicht nur darum, Fahrradwege auszubauen. Es geht auch zum Beispiel um die Fußgänger.
Die sind mich früher oft übersehen worden.
Ja,
da konntest
total.
Du dich noch irgendwie drum rumruppieren.
Genau. Und damit soll halt auch die Lebensqualität verbessert werden. Mhm. Wenn man entspannt durch die Gegend spazieren kann und nicht nur an tausenden LKWs vorbei, macht das ja auch was mit deinem Leben. Ne? Es geht auch um stadtgestalterische Methoden und Maßnahmen. Mhm. Und ganz oben auf der Prio-Liste steht natürlich, die CO2-Emissionen sollen reduziert werden.
Genau. Ja, und wie soll das jetzt praktisch ablaufen? Ich meine, das ist ja schnell gesagt, aber wie setzt die Stadt das praktisch um?
Also, jetzt kommen wir mal von der Theorie in eine Praxis.
Bin gespannt.
Es werden konkrete Maßnahmen entwickelt, die dann bis 2035 umgesetzt werden sollen. Das wären zum Beispiel im Bereich ÖPNV der Straßenbahnausbau oder die Infrastruktur fürs Fahrradfahren soll verbessert werden. Dazu kommen wir noch mal später konkret. Im Straßennetz soll zum Beispiel die Verkehrsanbindung an die Gewerbegebiete verbessert werden. Mhm. Also die LKWs sollen jetzt nicht um die Einfamilienhäuser rumkurven, sondern einfach direkt zum Gewerbegebiet. Oder Parken soll anders gedacht werden. Mhm. Oder die Fußwege sollen barriereärmer werden. Also sowas. Das sind so Beispiele, die wir jetzt schon mal nennen können. Und das ist jetzt auch nur ein kleiner Teil an Ideen, was geplant ist. Und hier in dieser Episode möchten wir euch ein paar Maßnahmen detaillierter vorstellen.
Genau, für alle, die es wie wir jetzt mal ganz genau wissen wollen.
Ja, also wir müssen zugeben, diese Folge ist auch so richtig für Nerds. Ne? Also wir gehen so richtig in die Tiefe, aber eigentlich, wie wir schon gesagt haben.
Eigentlich wollten wir beides nur mal wissen, wie es wirklich ist.
Genau. Wollten wir das? Wir wollten aber diese Folge machen auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall. Es geht aber im Endeffekt natürlich alle an. Mhm. Was aber noch ganz, ganz wichtig ist, bevor wir weitermachen, wir müssen auch festhalten, dass die Stadt Gelsenkirchen natürlich nicht auf alle Faktoren Einfluss hat, ne, wenn es um Thema Mobilität geht. Wenn Bürgerinnen und Bürger sich bewusst halt fürs Autofahren entscheiden, dann kann die Stadt das natürlich auch nicht verbieten. Ne?
Ja, das stimmt. Und es gibt auch noch ein paar weitere Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Und auch dazu hat mir Christoph Neumann vom Referat Verkehr ein paar Hinweise gegeben, was alles nicht beeinflusst werden kann.
Ein Großteil der Maßnahmen, um jetzt die Mobilitätswende und insbesondere den CO2-Ausstoß zu reduzieren, die hat ja nicht die Stadt Gelsenkirchen in der Hand. Mhm. Also ob sie zum Beispiel Elektroautos gefördert werden oder Steuervorteile für Hybridfahrzeuge und solche Dinge, das sind natürlich Sachen, die nicht in unserer Hand liegen. Außerdem haben wir natürlich in Gelsenkirchen auch einen großen Teil von Durchgangsverkehr. Also wir haben ja allein 3 Autobahnen im Stadtgebiet,
ja,
wo nicht ganz unerheblicher Verkehr abläuft. Auf den haben wir überhaupt gar keinen Einfluss.
Das heißt, sie halten noch nicht mal in Gelsenkirchen mit einer Bahn, oder?
Ja, das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall. Alles, was da eben durchfährt, da sind noch viele LKWs dabei, die erzeugen natürlich den entsprechenden CO2 auch, ne? Was wir jetzt schlecht beeinflussen können. Also wir haben haben sicherlich unsere Stellschrauben, aber die Reihe sind jetzt nicht 100%, die wir beeinflussen können.
Ja.
Das ist eher so die Hälfte ungefähr.
Wir haben also nicht alles selbst in der Hand, was den Straßenverkehr in Gelsenkirchen angeht. Aber wenn wir uns bei den 50%, die wir steuern können, etwas bemühen, dann können wir ja auch schon viel bewegen.
Ja.
Und natürlich gibt es aber auch Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger, die sich kein anderes Verkehrsmittel als ihr eigenes Auto vorstellen können, aus welchen Gründen auch immer.
Mhm.
Aber ich glaube, vielleicht kann man ja durchaus Anreize schaffen, auch mal auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Das 9-Euro-Ticket war ja ein gutes Beispiel
genau,
dafür.
Genau, absolut.
Und wenn man mit Bus und Bahn oder auch mit dem Fahrrad demnächst oder auch jetzt schon viel schneller von A nach B kommt als mit dem Auto, dann ist das ja vielleicht für den einen oder anderen ein Grund, dann dauerhaft umzusteigen.
Und dabei sich noch gesund sportlich bewegen.
Zum Beispiel. Bei der Stadt Gelsenkirchen laufen ja unter anderem auch Überlegungen, das Stadtbahnnetz noch weiter auszubauen.
Mhm.
Unter anderem war da so eine Verlängerung der 302 bis nach Hassel oder bis zur Westfälischen Hochschule angedacht. Und dazu gab es eine Potenzialanalyse. Also bei einer Potenzialanalyse guckt man, wie viele Leute würden dieses Angebot auch wirklich nutzen und wie teuer wird es und steht das dann in einem ordentlichen Verhältnis zueinander? Also diese Potenzialanalyse hat man gemacht und die hat ergeben, dass bei diesen beiden Varianten zur Westfälischen Hochschule oder nach Hassel würden Aufwand und Ergebnis in keinem guten Verhältnis zueinander stehen, weil es würden jeweils nur rund 1000 Leute dann auf die Straßenbahn umsteigen und ihr Auto stehen lassen. Und dafür ist der Bau einer solchen Trasse einfach zu teuer. Weil
darf
da
man
steckt
nicht
ja
unterschätzen.
Auch, ja,
ne?
Und da muss ja auch unheimlich viel dann noch an den Straßen rumgewerkelt werden und so. Viel mehr Potenzial hat laut dieser Analyse ein sogenannter Ringschluss der 301. Das klingt jetzt nach großer Oper.
Ja, also keine Ahnung, was soll das sein, ja.
Dabei wird die Straßenbahnlinie 301, die derzeit vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof über Buhr bis zur Essener Straße in die Nähe des Schloss Horstes fährt, von dort aus dann über die Grothusstraße oder mit Anbindung an die Feldmark wieder zum Hauptbahnhof zurückgeführt. Dann könnte man quasi in einem großen Bogen oder eben in einem Ring die Stadt umrunden. Und so erklärt das der Verkehrsexperte Christoph Neumann.
Es gab drei Korridore, sagen wir mal, oder drei Ziele, um die es ging. Das ist einmal die Verlängerung der 302 nach Norden, also bis zum Bahnhof Buhr Nord, beziehungsweise eine zweite Variante war dann noch eine Verlängerung sogar bis Hassel rauf. Genau, dann ist natürlich die Westfälische Hochschule immer so ein Dauerthema, ob man die nicht mit der Straßenbahn anbinden kann. Und der Ringschluss, den es, soweit ich weiß, auch schon mal gab. Also die Verbindung quasi von der Altstadt nach Horst. Vor allen Dingen jetzt über die Grothusstraße, die steht natürlich da erstmal im Fokus, aber es gibt da möglicherweise auch noch andere. Das waren sozusagen die drei wesentlichen Verbindungen, um die es eigentlich ging. Und in jeder dieser Korridore gibt es natürlich verschiedene Streckenführungen, die möglich sind. Und da kommt man jetzt schon auf eine Reihe von Varianten.
Also noch ist keine endgültige Entscheidung gefallen, welche Variante des Ringschlusses jetzt umgesetzt wird. Aber Christoph Neumann ist zuversichtlich, dass diese Entscheidung jetzt gar nicht mehr so lange dauern wird. Und das war natürlich dann klasse, wenn man jetzt noch schneller aus dem Stadtsüden nach Horst und wieder zurückkommt und vor allem auch die Autos hinter sich lässt und so aus dem Straßenbahnfenster winken könnte. Ich selbst bin zum Beispiel schon auch während meines Volontariates vor rund 20 Jahren auf die öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, morgens irgendwo in diesem Revier auf der A40 im Stau zu stehen und am Ziel dann ewig lang nach einem Parkplatz zu suchen. Und wenn ich jetzt mit der Bahn zur Arbeit fahre, dann kann ich auch mal ein gutes Buch lesen. Das könnte ich natürlich am Steuer eines Autos nicht.
Stimmt schon, ja. Aber gut, wir müssen zugeben, manche Touren sind mit dem Auto eben aber immer noch schneller zu erreichen. Ne? Und in manchen Ecken von Gelsenkirchen kommt man eben mit dem ÖPNV auch noch nicht so toll und auch nicht so schnell. Aber noch, sage ich. Denn je mehr es alternative Angebote der, ja, ich sag mal, Fortbewegung gibt, umso einfacher wird ja das Umsteigen. Es muss halt praktisch sein, das, ne, ist ja klar. In den letzten Jahren ist dahingehend ja auch schon was passiert. Statt eines 10-Minuten-Taktes gibt es jetzt einen 7,5-Minuten-Takt entlang der 301-302. Und die Stadt Gelsenkirchen und die Burg Gessra sind dann halt auch dem Wunsch der Fahrgäste nach einem größeren Fahrangebot nachgekommen. Ne? Und ja, damit wird die Kurt-Schumacher-Straße sicherlich auch ein bisschen vom Autoverkehr entlastet. Ne? Also 2,5 Minuten machen halt schon ein bisschen was aus. Ne? Muss ich 10 Minuten oder 7 Minuten da stehen?
Ja, und das sind ja auch die wichtigsten Achsen von Norden nach Süden.
Das heißt,
von Süden nach Norden.
Ich laufe einfach los, stelle mich dahin und weiß, gleich kommt was. Ne? Das ist schon eine angenehme Sache.
Ja, und wenn man die Straßen damit entlasten kann, ist das natürlich auch eine tolle Sache und dazu komme ich, oder das bringt mich jetzt zu dem nächsten Punkt aus dem Masterplan mit dem Namen Anpassung der hierarchischen Strukturen im Gelsenkirchener Straßennetz.
Was ist das denn für eine Maßnahme? Hört sich ja super an.
Ich kann das kaum aussprechen. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein Zungenbrecher, wie wir früher immer gelernt haben. Also gemeint damit ist damit die Prüfung, welche Straßen in Gelsenkirchen anders genutzt werden können als bisher. Mhm. Ziel ist, das große übergeordnete Ziel dabei ist, die Aufenthaltsqualität in den innerstädtischen Lagen zu verbessern. Also die Autos sollen dann woanders langfahren und andere Verkehrsmittel wie das Fahrrad sollen Vorrang haben oder einfach mehr Platz haben. Wenn man jetzt zum Beispiel Buhr als Beispiel nimmt, dann geht es da um die Goldbergstraße oder diese große Hauptachse in Buhr. Und mit dem Burschen Ring gibt es ja jetzt schon eine attraktive Alternative, mit der sich ganz einfach die Bursche Innenstadt umfahren lässt. Und dadurch entsteht halt innerstädtisch da auch weniger Verkehr.
Mhm. Also Aufenthaltsqualität verbessern heißt ja dann sozusagen aus einer vielbefahrenen Straße wird dann beispielsweise eine verkehrsberuhigte Straße. Mhm, genau. Und dann kann man sich da halt ohne Abgase entspannt hinsetzen und Kaffee trinken.
Ja,
das ist, das ist für mich Aufenthaltsqualität, das finde ich gut.
Genau, das wäre dann eine der Möglichkeiten. Oder, jetzt werden wir noch ein bisschen konkreter und kehren wieder zurück auf die Kurt-Schumacher-Straße. Hier wird es bald so Anzeigetafeln geben, die den Verkehrsteilnehmern dann auf direkten ersten Blick anzeigen, mit welchen Transportmitteln man gerade jetzt in dieser Minute am schnellsten vorankommt. Da zeigt dann so eine Tafel zum Beispiel an, dass man das Auto am besten am Parkplatz P6 an der Arena abstellen soll, der übrigens kostenlos ist. Und da hält auch direkt die Straßenbahn und in die kann man dann einfach einsteigen, so nahtlos quasi aus dem Auto raus, in die Straßenbahn rein. Und jeder einzelne Verkehrsteilnehmer hat dann weniger Stress, wenn er nicht gefühlt stundenlang jetzt im Schneckentempo in dieser Blechlawine festhängt, sondern einfach in der Straßenbahn, ja, auf einer Extraspur bis in den Süden fährt oder bis in den Norden. Und da haben natürlich auch die Bürger was davon, die an den Straßen wohnen, weil einfach nicht mehr so viel Verkehr vor ihrer direkten Haustür ist.
Also eine Win-Win-Situation.
Genau, und wie dieses neue System der umweltsensitiven Verkehrssteuerung genau funktioniert, das habe ich den Tobias Penoni vom Referat Verkehr gefragt. Der ist nämlich Fachmann dafür.
Daraufhin ist im Zuge der Erarbeitung von dem Green City Plan die umweltsensitive Verkehrssteuerung entstanden. Wir sind jetzt das ist die erste Stufe, quasi ein Pilotprojekt. Wir wollen damit außerhalb der Schalker Meile auch die Chevalleriestraße in Buhr versuchen zu entlasten, autotechnisch. Das heißt, müssen Sie sich so vorstellen, es gibt drei Tafelstandorte, quasi die wie so Großflächen-Matrix-Tafeln haben. Und auf diesen soll dann quasi angezeigt werden, wenn eine gewisse Reisezeit, also das ist quasi unsere Kenngröße, auf der Kurt-Schumacher-Straße, jetzt die Bemessungsroute wäre jetzt zum Beispiel von der Uferstraße bis zur Florastraße in Fahrtrichtung Süd. Wenn wir da eine zu hohe Reisezeit haben, die auch noch detektiert wird, dann würde die Tafel quasi umschwenken und sagen, okay, ich würde von der Kurt-Schumacher Straße auf die Uferstraße abgeleitet werden quasi. Also das ist eine Routenempfehlung und dann über die Uferstraße bzw. die Grotus- und Oberwegstraße hinten wieder auf die Florastraße geleitet werden. Das passiert sowohl hier im Süden als auch im Norden auf dem sogenannten Burschen Ring, wo wir dann auch die Alternativroute dann ausschildern möchten. Das geht dann quasi vom Schernerweg, Fahrtrichtung Nord, über die vom Steinstraße, Ostring, Nordring. Das Ganze wird unterstützt mit statischer Beschilderung. Also wir würden dann reinschreiben auf der Tafel hier einen grünen Punkt folgen, weil rot ist immer so Umleitung und unfallmäßig. Gelb sieht keiner. Blau ist schon vergeben, also bleibt nur noch grün.
Passt ja auch zur Umwelt. Grüner
absolut,
Punkt, ja.
Absolut, deswegen. Und da versuchen wir dann quasi halt die Strecken so zu entlasten, dass sich erstens die Luftqualität verbessert und zweitens auch dann die grenzüberschreitenden Tage, das ja quasi das Primärziel ist, diese Messstellen zu entlasten, einfach runterzuschrauben.
Die digitalen Infotafeln sollen übrigens noch im Laufe dieses Herbstes aufgestellt werden. Umweltsensitive Verkehrssteuerung ist also keine Zukunftsmusik mehr, sondern bald schon Wirklichkeit hier in Gelsenkirchen. Weil ich mir nicht so genau vorstellen konnte, wie das Steuerungssystem dabei genau funktioniert, habe ich den Tobias Penoni danach gefragt, wie das geht. Und er hat mir erklärt, dass dabei sogenannte Detektoren zum Einsatz kommen.
Wir haben zwei Arten von Detektoren, sogenannte Bluetooth-Detektoren, auch Erfassungsgeräte, ist immer einfach. Die arbeiten grundsätzlich, also die nehmen Silhouetten vom Fahrzeug auf und versuchen dann mit einer künstlichen Intelligenz das so zu verarbeiten, dass, wenn ich jetzt als Beispiel, ich fahre die Kurt-Schumacher Straße oben am Bergmannsheil vorbei und würde dann quasi auf der Chevalerie-Straße weiterhin hochfahren zum Nordring. Auf dieser Strecke sind zwei Bluetooth-Sensoren werden da verbaut an den Ampelmasten. Und wenn ich jetzt am ersten vorbeifahre, erkennt der Sensor, okay, hier ist ein Fahrzeug vorbeigefahren. Das wird dann anhand markanter Punkte markiert. Also Datenschutz ist gewährleistet, kein Kennzeichen, keine Gesichter, kein sonst was. Beziehungsweise anhand der Navigationsgeräte, Handys, Smartwatches, die sind ja alle mittlerweile Bluetooth oder diese Near-Field-Communication sowieso vernetzt. Das erkennt der Sensor und speichert den unter einem gewissen Kürzel ab, der auch immer wieder neu zufällig generiert wird. Und wenn ich dann weiterfahre und ich komme am zweiten Sensor an, dann wird das abgeglichen. Dann merkt der zweite Sensor, okay, hier ist der gleiche vorbeigefahren. Und dann wird quasi die Zeit ermittelt, wie lange ich gebraucht habe von Punkt 1 bis Punkt 2. Und das ist dann so quasi die Reisezeitmessung. Wir gehen auch einen Schritt weiter, um weiter Prognosen zu treffen. Und zwar werden wir auch Fahrzeugzählerfassungsgeräte mit verbauen auf den genannten Strecken, um einfach zu gucken, erstens, um das Verkehrsmodell in Gelsenkirchen ein bisschen aufrechtzuerhalten und zweitens, damit wir sehen können, okay, wie viele Fahrzeuge fahren zu welcher Tageszeit wo lang. Mhm. Das passiert aber rein über Radar. Also da wird nur die Silhouette des Fahrzeugs erkannt und gemessen. Und dann quasi dem Verkehrsrechner zugespielt und der hätte dann im weiteren Verlauf, wenn es dann wirklich intelligent wird, die Oberhand und kann dann entscheiden, was er macht.
Ja, der Datenschutz wird hier also groß geschrieben und man muss jetzt als Autofahrerin keine Sorge haben, dass das so ein Überwachungssystem wird wie bei Big Brother is Watching You. Ich finde es schon faszinierend, was heutzutage alles technisch möglich ist.
Total.
Und dass so ein System dazu beitragen kann, dass der Straßenverkehr sich nicht mehr so knubbelt an einer Stelle. Ich glaube, das klingt jetzt noch sehr theoretisch, aber ich glaube, in der Praxis wird das echt eine große Erleichterung
Total. Sein. Hört sich super cool an. Also Future is now, ne? Super. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden, ne? Jetzt haben wir wieder einen Einblick bekommen, was so eine Maßnahme sein kann. Bei Thema Mobilität und Zukunft soll man ja auf gar keinen Fall das Fahrrad vergessen. Ne? Wenn man sportlich ist, kann man ja auch Fahrrad fahren oder man kann Fahrrad fahren, um sportlich zu werden. Inzwischen gibt es ja auch ein ganz gutes Fahrradnetz und die Stadt baut das ja auch kontinuierlich weiter aus. Und nicht nur die Radwege werden in Gelsenkirchen ausgebaut, sondern auch der Service für die Radfahrer. Wusstest du eigentlich schon, dass es in Gelsenkirchen Fahrradgaragen gibt?
Also jetzt nicht nur die ich zu Hause habe, sondern meinst du diese bunten Boxen?
Ja, die sind manchmal bunt, auch manchmal nicht so bunt. Aber ja, genau, das sind so große Boxen, die an verschiedenen Punkten stehen. Also ich nenne das jetzt mal Verkehrsknotenpunkten, wie dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Bur Süd, stehen halt so verschließbare Fahrradboxen, wo man die Räder, die manchmal ja heute so viel wie ein Kleinwagen kosten, ne, man darf sich ja nicht vertun, sicher verstauen kann. Mhm. Mehr Infos dazu, noch mehr zum Thema Rad, gibt es natürlich auch in Shownotes. Aber jetzt kommen wir mal zum Experten dazu. Ich habe mit Stefan Behrens vom Referat Verkehr gesprochen. Der ist unter anderem auch Radbeauftragter der Stadt und ist Experte halt fürs Fahrrad. In Zukunft sind noch mehr Maßnahmen geplant fürs Fahrrad. Unter anderem ein Projekt, was wir uns auch vor Ort angeschaut haben. Was da alles so geplant ist, hat er mir in einem Interview verraten. Hallo Herr Behrens, willkommen in unserem wunderschönen Podcast Kabuff.
Hallo Frau Fleißner, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, wunderbar, dass Sie gekommen sind. Genau, wir sprechen heute über Fahrradfahren in Gelsenkirchen. Mhm. Und ich würde Sie als erstes bitten, sich einmal vorzustellen. Wer sind Sie? Was haben Sie hier für eine Funktion bei der Stadtverwaltung?
Ja, mein Name ist Stefan Behrens. Ich habe die Funktion des Radverkehrsbeauftragten. Mhm. Das ist jetzt ein großes Wort. Dahinter steckt, dass in der Ausschreibung stand, so Bindeglied zwischen Bevölkerung und der Planung der Verwaltung. Aber im Grundsatz ist das so, dass wir im Referat Verkehr das Themenfeld des Radverkehrs bearbeiten und dass wir dort mit mehreren Stellen sind, die halt die Radverkehrsplanung machen, die Einplanung im Haushalt. Ja, ich selber bin 50, Tochter, Sohn, Frau, Hund, wohne direkt im Grenzgebiet zu Gelsenkirchen am Kanal, sodass ich auch wirklich nahezu dann jedes Mal, wenn ich zum Dienst fahre, mit dem Fahrrad die Kranger Straße hochfahre. Das heißt also, ich weiß auch wirklich selber bei mir am Popo, wo welche Absenkung dann nicht funktioniert, wo wir so ein paar Knackpunkte haben.
Ja, ist ja auch wichtig, ne? Ist ja auch gut so. Also Sie kennen sozusagen die Hut auf dem Fahrrad hier in Gelsenkirchen.
Ja, einige Ecken werden mir dann immer noch gezeigt.
Ja, klar.
Aber viele Wege kenne ich. Also die meisten Wege mache ich wirklich mit dem Fahrrad.
Wunderbar. Dann fangen wir doch mal erstmal mit so ein paar Fakten an. Wie viele Kilometer Radweg gibt es in Gelsenkirchen?
Das wird immer als erstes gefragt, hatte ich neulich auch noch in einem Ausschuss, so als Gütesiegel. Dazu muss ich aber sagen, wir haben in Gelsenkirchen zum Beispiel ein ganz großes Netz an 30er-Zonen. Die Regelwerke sehen aber oder verbieten es sogar, in 30er-Zonen Radverkehrsanlagen zu bauen.
Ach, interessant.
Das heißt also, wenn ich jetzt eine Kilometerzahl, die ich jetzt sagen könnte, sage, zum Beispiel, wir haben zurzeit Radfahrstreifen, rund 9,9 Kilometer, getrennte Geh- und Radwege, 137, ich könnte Ihnen die ganzen Zahlen sagen, die bringen aber nichts für eine Einschätzung der Güte. Viel gerne möchten Leute so Kilometer hören, weil die ganzen Tempo-30-Zonen, die wir fast flächendeckend haben in Gelsenkirchen, sind Radverkehrsanlagen. Ja, und in der 30er-Zone, die Fahrradfahrer ist ja zwischen 20, 25, 30 sind die unterwegs. Das heißt, die können dort wirklich gefahrlos im fließenden Verkehr fahren.
Spannend, das wusste ich auch noch nicht.
Deswegen, wir haben 167 Tempo-30-Zonen in Gelsenkirchen. Und die anderen Straßen, es gibt dann noch so ein paar Erschließungsstraßen, die 50 haben. Und die anderen sind halt in diesem sogenannten Vorbehaltsnetz. Und da müssen wir dann halt die Radverkehrsanlagen vorsehen.
Haben Sie denn eine Zahl für mich, wie viele Menschen in Gelsenkirchen ungefähr Fahrrad fahren?
Nein. Wir haben, das gibt ein Instrumentarium in der Verkehrsplanung und auch in der konzeptionellen Planung, das ist der sogenannte Modal Split. Das ist die Aufteilung der Verkehrsarten auf die Wege. Und da wird unterschieden zwischen zu Fuß, Fahrrad, als Fahrer im motorisierten Verkehr, als Mitfahrer und ÖPNV. Das ist ja schon mal wieder unsauber, weil eigentlich müsste ja der Fußgängeranteil unheimlich groß sein, weil jeder Weg startet ja zu Fuß.
Ja, stimmt.
Aber man fragt immer nur einen ab. Das heißt, man fährt mit dem Auto oder geht zu Fuß. Oder, also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich wohne in Essen, dann gehe ich vielleicht zu Fuß zur Bahn, leihe mir dann das Metropolrad aus, fahre mit dem Fahrrad und mache dann vielleicht die letzte Strecke nochmal mit dem Bus. Was bin ich dann? Dann muss man sich bei dieser Erhebung um was entscheiden. Und zurzeit sieht der Modal Split in der Gesamtbevölkerung bei uns in Gelsenkirchen zum Beispiel einen prozentualen Anteil von 11% Fahrradfahrenden vor. Wenn ich das jetzt auf die Gesamtbevölkerung, auf unserer Website stand was von 265.000 Leute, also Einwohner, die wir haben, wären das ungefähr 29.000, bisschen mehr Radfahrende. Da müssten wir jetzt die Kinder wieder rausrechnen. Mir ist es zu wenig, uns auch. Wir wollen diesen Anteil natürlich erhöhen. Ich lass nicht diese Sache zu, dass ich sage, dieses Argument, ja, wir haben aber hier 50% fast Autofahrer, für die müssen wir planen. Nein, wir wollen das ja ändern. Wir wollen das Mobilitätsverhalten ändern.
Weil, ganz genau,
wenn man sich unsere Stadt anguckt, wir müssen hier ein Angebot schaffen, dass wir die Leute halt aufs Fahrrad in die ÖPNV
kriegen. Nicht nur in Gelsenkirchen.
Ja.
Generell, das ist ja unser Thema dieser Podcast-Episode. Wie kann man Mobilität anders denken? In welche Richtung müssen Kommunen auch gehen? Ne? Wenn die den Verkehr, also natürlich Straßenverkehr, aber halt auch Fahrradverkehr ändern wollen und halt auch vergrößern wollen. Ja, absolut. Okay, gut. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, wenn wir noch so bei der Basis sind. Ich habe vom Zukunftsprogramm Radverkehr gelesen. Was ist das denn?
Das Zukunftsprogramm Radverkehr ist eigentlich unser Fahrplan für den Radverkehr, was wir uns im Referatverkehr aufgestellt haben, um hier in Gelsenkirchen Radverkehr voranzubringen, um die Haushaltsmittel, die uns zur Verfügung gestellt werden für den Radverkehr, hier richtig auf die Straße reinzubringen. Mhm. Wo wir wirklich alle Maßnahmen zurzeit, die das Referat Verkehr bearbeitet, mit den Maßnahmensteckbriefen aufgeführt haben, wo man wirklich sehen kann, da sind zwei Fotos bei, da ist eine Zeitleiste dabei, wann wir was machen wollen, wenn wir es schon wissen, die Kosten.
44 Projekte ist ja eine Menge. Was gibt es denn da so für schöne, knackige Beispiele? Ein, zwei?
Wir haben drin Beleuchtung von Radwegen, das finde ich besonders schön. Das hat, wir haben einen, ja, für uns unsere erste Strecke war in der Westerholter Straße, da gab es so einen ganz kleinen Weg, der war geschottert oder so ein bisschen im Wald abgerungen. Und den haben wir dann asphaltiert und mit einer Beleuchtung versehen, aber mit einer Beleuchtung, die teilweise solargesteuert ist und mit Strom. Okay. Aber was wichtiger für uns ist, die ist mitlaufend. Das heißt, sie werden detektiert als Rad.
Das müssen Sie erklären. Was ist das?
Die ist nicht immer Dauer an. Die hat eine, die ist runtergedimmt.
Also es gibt einen Sensor wahrscheinlich.
Jede Ampel, jede die Beleuchtungsanlage hat einen Sensor und wenn Sie da jetzt runterfahren, registriert die eine Sie, gibt die Meldung schon den anderen weiter und dann fahren die hoch und Sie fahren sozusagen im Licht mit.
Das ist ja super cool.
Und dann geht es halt wieder nachher aus und das wollen wir jetzt halt mehr machen. Es ist einfach so, wir stören die ganzen Tiere im Wald nicht.
Ja, klar.
Wir haben eine leichte Beleuchtung, muss immer ein bisschen anbleiben, damit dann den Weg überhaupt sieht. Mhm. Und das ist für uns intelligente Beleuchtung. A, sparen wir Strom. Ja, man kann das theoretisch auch noch... Ich bin mir nicht sicher, ob wir es auch teilweise mit Solar haben. Ich glaube, an anderen Stellen schon. Mhm. Dann auch noch koppeln. Das heißt, wir haben auch weniger Erdbaumaßnahmen. Ist dort der Straße war es jetzt halt nicht. Aber dieses Mitlaufen ist halt schön. Ist sowieso eine Kleintier-, also so insektenfreundliche LED-Beleuchtung. Und dann noch mitlaufen. Das heißt, den anderen stören wir auch nicht im Tag-Nacht-Rhythmus. Ich glaube, und abends werden die dann irgendwann ausgemacht, weil... Wenn man sich die großen Radfahrtrassen anguckt, nachts ist da wirklich richtig dunkel. Man hat nur seinen kleinen Scheinwerfer. Da haben wir auch den Weg zu den Schleusen. Ist auch mit so einer Beleuchtung ausgestattet worden, von den Subtomer Brücken bis zur Schleuse. Das fand ich ein ganz innovatives Projekt, wo wir auch angesprochen werden.
Ja, cool, hört sich gut an.
Dann eins, das haben wir mit der Programmplanung Radverkehr angefangen. Da haben wir Servicestationen aufgestellt. Und zwar 50 Stücke sind jetzt ein bisschen mehr. Das sind halt so Säulen, wo man das Fahrrad oben auffängen kann und in der Säule sind halt Werkzeuge und eine Luftpumpe, die man mit dem Fuß bepumpen kann, sodass man dann sein Fahrrad reparieren kann. Und
also wenn man zwischendurch merkt, oh, ich bin unterwegs, aber irgendwie…
Werkzeug fehlt, oder verstehe. Luft geht weg.
Wo kann ich denn nachgucken, wo die sind, diese Servicestationen? Gibt es eine Internetseite?
Das ist bei uns im Mobilitätsatlas und auf der Seite Radfahren Gelsenkirchen.
Okay, das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Das ist ja eine schöne Sache. Ja. Okay.
Danke machen. Und wir haben halt, und das ist halt wirklich das, was wirklich Anklang gefunden hat, in, weit über Gelsenkirchen raus. Wir haben über 50 davon aufgestellt, an jeder Tankstelle Gelsenkirchen eins.
Wirklich? An jeder?
An jeder.
Gibt es noch nicht,
okay. Eine nicht.
Eine nicht.
Weil, das ist ja eine Autobahn. Also,
okay.
Aber das nicht an einer, da musste man ein bisschen verschieben. Außerdem dann noch vom Wand-Sachs-Haus und dann noch an anderen Stellen, die dann so wichtig sind, Rathaus, Buhr.
Aber man kann sich merken, wenn ich in der Nähe der Tankstelle bin.
Da haben Sie eines, da können Sie Ihr Fahrrad reparieren und müssen nicht mehr an diese Druckluftdinger. Ja, man kann es selber machen, da ist auch ein bisschen Werkzeug. Viele Tankstellenbetreiber finden das super, weil sie dann. Also und wir fanden das gut an Tankstellen, weil da findet Mobilität statt.
Ja, genau.
Das ist ganz gut. Es kam auch irgendwie auf eine Frage. Das Ganze ging auch von einer Tankstelle aus, die uns gefragt haben, was kann ich denn den Radfahrern noch anbieten? Und da sind wir ein bisschen stolz drauf, weil zum Beispiel Münster uns jetzt auch mal angeschrieben hat, wie habt ihr das denn hingekriegt?
Als Fahrradstadt, ja.
Als Fahrradstadt,
ja.
Die bauen gerade zwei hin. Viele Kommunen haben uns schon angefragt, der Kreis Recklinghausen, die Stadt Recklinghausen. Wilhelmshaven kam plötzlich etwas, und zwar ein Tankstellenbetreiber, der mich in der internen Zeitschrift die Tankstellen Gelsenkirchen gesehen hat und gesagt, oh, sowas will ich auch für mich in Wilhelmshaven haben.
Witzig.
Also es zieht schon wirklich Kreise.
Ja, schön.
Sind wir relativ stolz drauf.
So eine coole Idee, super. Danke. Haben Sie noch ein Beispiel für mich?
Unser Glanzbeispiel ist die Wernerstraße. Das ist die große Straße hinterm Bahnhof.
Und es geht um die Strecke zwischen Rotthauser Straße und Ringstraße, richtig?
Genau, diesen Knotenpunkt Ringstraße, Willenbruchstraße, wird auch manchmal als Willenbruchplatz beschrieben.
Ja,
oder so. Genau diese, die ganze Hibernierstraße. Es geht eigentlich um die ganze Hibernierstraße.
Okay. Und bevor wir rüberfahren, was ist denn da das Problem? Also warum wird da was gemacht?
Das Problem ist, dass wir dort...
Oder was ist die Herausforderung?
Ah, genau. dass es dort keine Radverkehrsanlage gibt. Mhm. Überhaupt nicht. Wir haben.
Ich bin heute Morgen hergefahren, habe geguckt.
Respekt. Und dachte, ja. Das muss man wollen. Wir haben einmal an der Willenbruchstraße, an der Polizei und bei Straße NW vorbei, haben wir einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, große Fahrbahn, wunderbar. Mhm. Auf der Rotthauser Straße haben wir einen Schutzstreifen, wo auch Radfahrende gut angeführt werden. Und dann haben wir halt diesen großen Bereich der Bernierstraße mit zwei Fahrspuren in jeder Richtung. Und und da haben wir gesagt, eigentlich, wenn wir uns das angucken, könnte man wahrscheinlich eine Spur rausnehmen und dann komplett für den Radverkehr eine ganz große, komfortable Radverkehrsanlage reinplanen.
Also auf einer Seite eine Spur rausnehmen oder insgesamt, wenn wir vier, also wir haben ja auf jeder Seite zwei, richtig?
Richtig.
Das heißt, wir haben insgesamt vier.
Ja.
Meinen Sie jetzt eine von den vieren?
Nein. Auf jeder Seite auf jeder? Eine Fahrspur.
Ach, wirklich auf jeder Seite?
Genau, eine Richtung Rotthauser Straße, eine Richtung Willenbruchstraße. Ja. Das dann rausnehmen. Die Herausforderung dabei war natürlich, dass uns einmal der Verkehr nicht zusammenbricht.
Na klar,
der natürlich rein rechnisch, er wird etwas schlechter werden. Wir nehmen Fläche weg.
Okay.
Und natürlich, dass wir den Omnibusbahnhof weiterhin in Funktion zu lassen.
Ja, klar, natürlich. Da fahren natürlich ein paar Busse her.
Da fahren Busse. Ne? Und deswegen haben wir uns dann ein Ingenieurbüro genommen. Die das dann auch wirklich mit Verkehrssimulationen berechnet haben und gesagt haben, nee, das bleibt, das wird funktionieren. Und dann sind wir an die Planung gegangen, auch mit diesem Ingenieurbüro zusammen. Klar. Und es wird dann auch eine sogenannte Protected Bike Lane geben. Das heißt, wenn die Bürger sagen, man pinselt nicht nur einfach was hin.
Ja, klar.
Nein, da ist Verkehr drauf, da sind Busse und man fühlt sich als Radfahrender, selbst wenn Abstand gehalten wird, neben so einem großen Bus unwohl. Und deswegen, um dieses Sicherheitsgefühl zu erhöhen, wird dann nicht nur markiert, sondern wir werden dort auch dort wo die Markierung sonst hinkommt, ein Bordstein hinkleben. Und zwar also zwei Erhöhungen, in der Mitte wird ausgepflastert werden, sodass wirklich auch so eine kleine Barriere ist.
Das heißt, wenn ich sag mal, ich fahre Auto daher und gucke auf mein Handy und bin verwirrt und gucke nirgendwo mehr hin, das heißt, wenn ich dagegen fahren würde, würde ich das halt direkt merken.
Genau, ne? Der ist abgeschrägt, sie machen sich also nicht die Felge kaputt, aber sie werden schon merken, dass da was ist.
Ja.
Und das Ding ist also ungefähr 10, 12 Zentimeter hoch, aber 70 Zentimeter so wirklich in der Breite. Das ist also schon mal ein dicker Streifen,
schon stabil,
der
liegt.
Und die Streifen da für den Radfahrer, für die Radfahrenden, ist auch wirklich breit. So, da nehmen wir eine ganze Spur raus. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich dann noch an den ganzen Lichtsignalanlagen, dass die dann auch für den Radfahrer optimiert werden. Aber auch für den Busverkehr. Und es ist natürlich am ZOB ist es einfach so, am Omnibusbahnhof, zentraler Omnibusbahnhof, ist es natürlich so, da hat der Busverkehr Vorrang. Also wenn ein Bus sich das Signal holt, dann bleibt nicht nur der PKW stehen, dann bleibt auch das Fahrrad stehen. Und da haben wir auch dann zum Beispiel eine Schaltung, dass wenn die Möglichkeit besteht, der Bus abbiegt, dann hat der Fahrradfahrer rot. Da gibt es extra Fahrradampeln. Und in der anderen Richtung zum Beispiel, wenn man auf die Ringstraße kommt, haben wir zurzeit dann noch so einen freien Rechtsabbieger, wo man mit dem Fahrrad kaum rüberkommt. Und da wird das halt so gemacht, dass wir die Radfahrenden, die dann in dieser Richtung fahren, vordetektieren. Entweder mit Infrarot oder mit irgendwelchen anderen Sensoren, dafür haben wir die Fachleute. Und dann wird dort eine kleine Signalanlage aufgestellt.
Ja.
Die Radfahrer dann kommen und wenn es ins Steuerprogramm passt, der Ringstraße, kann es dann sein, dass die Autofahrer kriegen dann Rot und sie können als Radfahrer bei Grün einfach weiterfahren Richtung Wildenbruchplatz.
Ich finde, es ist jetzt ein bisschen schwer, also ich habe so ein bisschen Probleme, mir das jetzt vorzustellen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal zur Hibernierstraße rüber und Sie erklären mir das genau an der Stelle und ich kann mir das angucken und beschreiben. Gut. Ich glaube, das ist das
Sinnvollste. Das ist gut, ja.
Na, so machen wir das. Okay, dann geht's los. So, wir beide haben uns jetzt rausgewagt, sind die Bahnhofstraße durch die Innenstadt hochgelaufen und sind jetzt gerade am Anfang der Hibernierstraße angekommen, also hier an der Ringstraße. Hier ist ordentlich was los, kann man auch hören am Verkehr. Herr Behrens, jetzt stehen wir ja hier an der Kreuzung, von der Sie gerade gesprochen haben, mit Abbiegen und so. Und klären Sie mir das bitte doch nochmal.
Sehen Sie da drüben den Rechtsabbieger unter die Bahnüberführung, da Richtung Wikingstraße. Ja, da fährt jetzt gerade das Auto rechts rüber. Der ist nicht signalisiert. Das heißt, wenn ein Fahrradfahrer jetzt von der Seite kommen würde, hat er überhaupt keine Chance, vernünftig rüberzukommen, um auf die Willenbruchstraße zu kommen.
Also Sie meinen, der Fahrradfahrer kommt also die Straße runtergefahren und möchte von ganz rechts in die Mitte rüber wechseln, um geradeaus zu fahren, richtig?
Zukünftig kommt er ja im Seitenbereich an. Es ist ja sogar noch schlimmer. Er ist jetzt fährt dort, wo die Leitplanke ist, mhm, und muss dann ja über diese Insel rüber. Der Autofahrer will aber rechts abbiegen, und die würden sich dann dort direkt, wo das Achtung Unfallzeichen ist, mit dem Ausrufezeichen, würden sich Fahrradfahrer und Autofahrer treffen. Und deswegen signalisieren wir das dann hier.
Das hört sich natürlich gefährlich an. Wie signalisieren Sie das?
Da wird entweder noch an dem Steuergerät der Kreuzung ran. Das ist aber schon eine alte Anlage.
Ja.
Und es kann auch sein, dass wir ein einzelnes Steuergerät aufnehmen. Die Radfahrenden werden beim Runterfahren detektiert. Wir machen zwei Spuren in den Radfahrstreifen rein.
Ah, ja.
Und die Leute, die sich auf den Geradeausstreifen sozusagen befinden, werden erfasst. Das kann man mit Infrarot machen, eventuell auch mit einer Schleife, wo man rüberfährt. Aber viele Fahrräder haben mittlerweile Carbon. Das heißt, die werden nicht erfasst. Wir werden einmal kurz hier weggehen, da kommt ein Auto.
Ja, einen Augenblick. So, einmal kurz hier auf den... Eieiei. Okay, gut. Also, die Radfahrer werden erfasst.
Die werden erfasst, wie auch immer. Dafür haben wir die Experten, dafür haben wir unsere Techniker. Die werden da was schon Vernünftiges ausschreiben. Und dann, wenn es halt zeitlich nicht passt mit der ganzen Kreuzung, kann es sogar dann sein, dass die Radfahrenden einfach durchfahren können. Aber auf jeden Fall wird es jetzt signaltechnisch geregelt sein, wenn ein Radfahrende dort kreuzen wollen, wird der Autoverkehr angehalten. Das haben wir jetzt nicht.
Dann würde ich sagen, wandern wir die Hibernierstraße weiter. So, wir sind jetzt weitergelaufen durch den Bahnhof durch und stehen jetzt hier in der Nähe von der Ein- und Ausfahrt zum Busbahnhof. Hier gibt es ja zwei Spuren geradeaus, einmal abbiegen, dann da hinten. Also hier ist auf jeden Fall was los, eine große Kreuzung wieder. Herr Behrens, was ist hier das Problem für Radfahrer und wie lösen wir es?
Ja, das Problem ist wieder das alte, keine Radverkehrsanlage. Mhm. Und hier haben wir natürlich jetzt noch zusätzlich, dass der Bus in den Zopp ein- und ausfährt, dass wir Leute geradeaus haben und dass natürlich auch ein Zopp aus der anderen Richtung kommend, von der Rottstraße, auch einfährt. Das ist signaltechnisch in der Zukunft auch, wie jetzt auch, alles gelöst. Und wir werden auf jeden Fall, wir sehen jetzt gerade wieder Bus links, rechts in den Zopp einbiegt. Der musste dann zukünftig an die Radfahrenden vorbei.
Ah ja, okay. Also die haben dann die Fahrradfahrer sind dann ganz außen.
Ganz außen.
Ja, okay.
Das heißt, die Radfahrenden, wenn ein Bus fahren kann, haben die auf jeden Fall ein Signal, was rot ist. Sind auch ein bisschen zurückgesetzt. Normalerweise an Lichtsignalanlagen werden die Radfahrer vorgezogen, damit sie vor dem geradeausfahren, wenn es losgeht, wieder eher vor den Autos sind. Das haben wir nicht gemacht, weil das abbiegende Fahrzeug größer ist. Dafür kriegen sie dann aber, wenn das Geradeaussignal wieder grün wird, kriegen sie dann einen vorlaufenden zeitlichen, dass sie dann
genug Zeit haben,
um hier Richtung Husemannstraße wieder vor dem fließenden Verkehr zu sein, weil die ja Richtung Husemannstraße wieder abfahren müssen.
Ja.
Das war ein bisschen tricky, das hinzukriegen, aber das wird dann halt so signaltechnisch gelöst.
Okay.
Weil hier fahren die Radfahrenden halt natürlich entweder in den Rechtsabbieger rüber in die Husemannstraße oder halt auch geradeaus. Auf der anderen Straßenseite vom Bahnhof gegenüber konnten wir dadurch, dass wir ein bisschen Gelände erwerben mussten, haben wir jetzt ein bisschen mehr noch genommen, sodass wir dort dann jetzt auch noch eine Fußverkehrsanlage schaffen können.
Das heißt, gegenüber ist ein Gehweg.
Gegenüber kommt ein Gehweg hin, von der Bockermühlenstraße bis zur Lichtsignalanlage. Hier kann man dann nachher auch noch gehen.
So, okay, dann haben wir uns jetzt die Hibernierstraße ganz nah angeschaut. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen und sind ein bisschen weiter weg von der Straße gegangen, damit auf jeden Fall man uns gut versteht. Das sind ja alles schon mal, ich sag mal, sehr spannende, innovative Maßnahmen, die sich für mich sehr gut und sinnvoll anhören. Gibt es denn auch etwas, was, okay, also es geht eine Spur verloren, das habe ich schon herausgefunden. Gibt es noch etwas, was verloren geht? Vielleicht irgendwie Stellplätze oder Bäume bei dieser Maßnahme?
Ja, das geht natürlich leider nicht, wenn wir Platz für eine andere Mobilitätsform noch schaffen, wo jetzt noch kein Platz ist, dass wir nicht noch in die Seitenbereiche gehen. Und uns gehen Stellplätze verloren. Jetzt ist zum Glück die Hibernierstraße nicht ein Gebiet, kein Wohngebiet, wo so ein hoher Parkdruck ist. haben das auch ganz offen in den Vorlagen natürlich kommuniziert, hier werden uns 25 Stellplätze verloren gehen. Mhm. Grün sind wir soweit neutral mit Bäumen, ja, wir fällen hier welche. Mhm. Wir pflanzen aber an Ort und Stelle, also nicht an der Stelle natürlich, aber an der Berner Straße sofort wieder nach im Rahmen der Baumaßnahme, sodass wir nahezu neutral sind. Das ändert sich manchmal noch, wenn man Flächen sieht. Mhm. Und zusätzlich werden wir in der Einmündungsbereich Bockermühlenstraße auch noch eine Grünfläche schaffen.
Mhm. Gut, und wann soll denn die Baumaßnahmen ungefähr losgehen und wie lange soll das dauern?
Geplant ist eine Bauzeit von einem Jahr. Mhm. Gebaut wird ja wirklich nicht viel. Wir nehmen ja nur Markierung weg und das muss ich hier sagen, wir nehmen die Markierung wirklich weg. Hier wird ja viel ummarkiert und wir haben in der Erfahrung gesehen, dass es nicht viel bringt, wenn man nur die Pfeile oder die Markierung ein bisschen wegfräst und dann da Asphalt drauf macht. Das sieht man manchmal besser als die richtige Markierung, so, sogenannte Phantommarkierung. Und deswegen haben wir uns hier dazu entschieden, dann die ganze Fläche wegzunehmen, wo wir ummarkieren und dann nur die oberen Deckschicht. Mhm. Das dann wegnehmen. Und das haben wir so geplant, dass die Baukosten nicht explodieren. Also wir machen das nicht über die ganze Bernier Straße, sondern dort nur wirklich, wo wir die Spuren neu aufteilen.
Wenn wir schon bei den Kosten sind, kommen wir zu den harten Fakten. Wie viel soll das kosten? Oder wie viel wird es kosten ungefähr?
Zurzeit sind wir so bei 1,5 Millionen. Man kennt das Weltgeschehen gerade. Ich kann keine seriöse Aussage treffen. Das sind so unsere Planungskosten, kann mehr werden. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ein Jahr. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr oder haben geplant, nächstes Jahr anzufangen. Für mich ein Fixtermin ist, ich möchte die Bernier Straße gerne vor der Euro 24 fertig haben. Mhm. Weil da brauchen wir den Omnibusbahnhof. Mhm. Ich habe gerade die Kosten 1,5 Millionen. Wir haben natürlich eine Förderung darauf laufen. Der Fördergeber in Münster, dem gefällt die Maßnahme hier so gut. Das wäre eine der sogar die erste Protected Bike Lane in Regierungsbezirk Münster. Die haben ja auch richtig viel Freude dran. Nur ist Protected Bike Lane, wie das ja heißt, noch gar nicht förderfähig. Und so hat Münster aufgrund unserer Maßnahme in Gelsenkirchen das in den Förderkatalog der Nahmobilität mit aufgenommen, Protected Bike Lanes. Mhm. Und so wie ich es gehört habe, werden die anderen Regierungsbezirke Arnsberg und so das auch folgen. Das heißt, Gelsenkirchen ist da wirklich mal ein Vorreiter im Radverkehr.
Ja, also ich sag mal, da können wir mal gespannt sein, wie die Hibernierstraße so in anderthalb Jahren aussehen wird. Mhm. Passend zur EM 2024 soll sie ja fertig sein.
Wenn der Ball rollt und das Fahrrad.
Genau, hat Herr Behrens gesagt. Da werde ich ihn nochmal fragen. Ja. Aber ich finde, an so einem Beispiel sieht man wieder, wie viel Arbeit in so einem Projekt steht. Mhm. Ne? Planung, Analyse, Korrektur der Planung, mhm. Anpassung ans Weltgeschehen. Darf man nicht vergessen, ne? Inflation, Materialmangel. Ja. Das bleibt auch nicht uns erspart. Absprachen mit dem Fördergeber etc. Und dann halt auch nochmal die praktische Umsetzung.
Wenn ich das hier so höre, vielleicht sollte ich doch mal meinen alten Drahtesel aus dem Schuppen holen und den Staub und die Tauben Kacke abmachen. Also wenn es gut ausgebaute Radwege gäbe, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht so viel Panik, jetzt mich aufs Rad zu schwingen und damit zur Arbeit zu fahren.
Ja.
Ich habe immer so ein bisschen Sorge, so von so einem Laster an der Schulter berührt zu werden. Im Moment nutze ich für den Weg zur oder von der Stadtbahn bis nach Hause jetzt immer meinen Tretroller. Der ist übrigens ganz ohne Elektroantrieb und deshalb noch umweltfreundlicher. Mhm. Aber es gibt ja jetzt auch diese E-Roller von der Ehle, die Ella heißen, die man sich ausleihen kann und mit denen man auch ganz flott unterwegs ist. Oder es gibt auch diese E-Tretroller, die auch Scooter genannt werden, in der Stadt, die ja jetzt fast an jeder Ecke stehen. Und die können natürlich auch eine ganz gute Lösung sein, um schneller voranzukommen, so auf der letzten Meile.
Genau, ja, die Nachfrage steigt ja stetig. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass derzeit rund 800 E-Scooter, also elektrisch angetriebene Leihroller, in Gelsenkirchen stehen und unterwegs sind. Im letzten Jahr waren es sogar 1000, also etwas mehr. Dann gab es aber Ärger, das wird wahrscheinlich der eine oder andere mitbekommen haben, mit wild abgestellten Rollern, das sieht man ja zwischendurch. Deshalb wurde die Zahl reduziert und es gibt jetzt auch Sperrzonen, wo man die Roller jetzt gar nicht mehr einsetzen kann.
So, wie geht das denn dann?
Also das heißt, es gibt halt Zonen, wo festgelegt wird, hier soll kein Roller rumfahren, dann ist das halt sozusagen so gesperrt. Also da fährt er einfach nicht hin oder dann stoppt er halt. Vor allem in der Neustadt und rund um das Musiktheater werden die aber ganz, ganz viel genutzt. Mhm. Also um etwa von der Straßenbahnhaltestelle bis zum Arbeitsort oder nach Hause zu kommen. In Gelsenkirchen gibt es übrigens drei verschiedene Anbieter. Einmal Tier, Bolt und Lime haben hier Leihroller aufgestellt.
Mhm. Und diese Tretroller, die werden ja abends immer eingesammelt und neu aufgeladen. Und das erinnert mich jetzt irgendwie auch so an die E-Autos, ja, die ja auch über Nacht geladen werden und die ganz elektrisch funktionieren.
Ja, absolut. Das Gute ist ja, dass sie dank ihres Elektroantriebs null Emissionen ausstoßen. Wir haben ja gelernt, das ist ganz, also das sollten wir vermeiden aus Gründen. Aber ich glaube, viele Leute sind im Moment noch sehr zurückhaltend, weil die E-Autos noch total teuer sind. Also ich denke da auch drüber nach, aber ich meine, essentiell ist ja auch einfach, wo kann ich denn das laden? Ne? Nicht jeder hat hier eine Ladestation direkt vom Haus.
Ja, das ist auch so ein Punkt. Um so eine richtige Infrastruktur für E-Autos zu schaffen, soll es in Gelsenkirchen jetzt aber auch kontinuierlich mehr Aufladestationen geben, dass man quasi dann fast an jeder Ecke eine hat oder an jeder zweiten Ecke. Die Stadt betreibt diese Ladesäulen oder Ladepunkte allerdings nicht selber, aber die hat zumindest ein Auge drauf, wo welche Anbieter solche Ladestationen hinstellen oder einrichten. Ich habe mich dann aber auch gefragt, wie man denn als stolzer Besitzer oder als Besitzerin eines E-Autos jetzt so eine Ladestation findet. Tim Brückner, der beim Referat Verkehr für die Ladestationenplanung zuständig ist, hat es mir dann erklärt.
Als Service für den Bürger haben wir den Mobilitätsatlas eingerichtet. Dieser ist online abrufbar für alle Bürgerinnen und Bürger. Hier können sämtliche Standorte von allen E-Ladesäulen in Gelsenkirchen abgerufen werden. Zusätzlich sind da noch Angaben zu den verfügbaren Ladepunkten, zu den Steckertypen, die dort vorgehalten werden, zu den möglicherweise Zeiten, zu denen die Ladepunkte verfügbar sind, als auch zu den Ladegeschwindigkeiten. Neben unserem Mobilitätsatlas gibt es natürlich auch noch allerhand private Apps, die genutzt werden können, um die nächste Ladestation ansteuern zu können. Aktuell sind rund 150 Ladepunkte in Gelsenkirchen verfügbar, verteilt auf 60 Ladestandorte im gesamten Stadtgebiet.
Also wer jetzt auf Elektromobilität setzen möchte, der findet in Gelsenkirchen jetzt schon über 150 Ladepunkte. Und den Hinweis, wo man den Mobilitätsatlas genau findet, den haben wir übrigens in unseren Shownotes hinterlegt. Habt ihr euch schon fast gedacht wahrscheinlich. Und das werden fast wöchentlich mehr Ladepunkte. Tim Brückner hat mir nämlich verraten, dass in den nächsten Jahren die Zahl der E-Auto-Zulassungen immer stetiger steigen wird. Und deshalb werden natürlich auch immer weitere Ladepunkte geplant. Die Stadt plant diese allerdings nicht selber, sondern hat hier so eine Art Steuerungsfunktion.
In Zukunft werden wir noch viel mehr in eine Steuerungsrolle reinkommen. Selber baut die Stadt Gelsenkirchen keine Ladesäulen, weil wir auch gar nicht den Betrieb abwickeln könnten. Dafür gibt es Experten im privaten Bereich. Was wir aber machen werden, ist einzelne Standorte auszuschreiben, an denen Ladepunkte und Ladestationen aufgebaut werden sollen. Hier werden wir die Standorte so wählen, dass wir ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Netz in Gelsenkirchen haben. Für private Anbieter sind natürlich einzelne Standorte wirtschaftlich attraktiver als andere. Sprich, der private Ladesäulenbauer will lieber neben einem Supermarkt seine Ladestation aufbauen, als in einem Mehrfamilienhausquartier, wo vielleicht nur zwei Personen über Nacht ihr Fahrzeug laden. Um dennoch diese weniger wirtschaftlich attraktiven Standorte auch verwirklichen zu können, da diese wichtig sind, um einen Anreiz für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, sich ein E-Auto anschaffen zu können, werden wir diese wirtschaftlich unattraktiven und wirtschaftlich attraktiven Standorte miteinander bündeln. Wenn ein Ladesäulenbetreiber in Zukunft also eine Ladesäule an einem wirtschaftlich attraktiven Standort errichten will, wird er dazu auch verpflichtet, eine weitere Ladesäule an einem anderen Standort zu errichten. Diese Standorte werden in Zukunft alle durch die Verwaltung vorgeprüft und dann in einem geordneten Verfahren ausgeschrieben, worauf sich dann jeder private E-Ladesäulenbetreiber bewerben kann. Und dort werden dann die geeignetsten Anbieter ausgewählt.
Immer stärker nachgefragt werden übrigens auch sogenannte Schnellladestationen, an denen man sein E-Auto innerhalb von, ungefähr eine halbe Stunde dann auch komplett aufladen kann. Das kann natürlich manchmal sehr praktisch sein. Allerdings kann man das Auto dann oder darf man das Auto dann auch wirklich nur kurze Zeit dort parken und am Ladekabel lassen und nicht so über Nacht oder für längere Zeit. Für Bürgerinnen und Bürger, die lieber über Nacht und ganz in Ruhe laden, gibt es auch Angebote. Und Tim Brückner hat mir dann die Unterschiede oder das, worum es da geht, so erklärt.
Ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass wir ein Ladeinfrastrukturkonzept haben erstellen lassen. Dieses hat einmal die Bedarfe pro Stadtteil ausgerechnet und auch Potenzialflächen im gesamten Stadtgebiet analysiert. Das Ladeinfrastrukturkonzept sieht dabei eine hybride Strategie vor. Sprich, wir werden sowohl normale Ladestationen mit einer Ladegeschwindigkeit von bis zu 22 Kilowattstunden haben, als auch Schnellladestationen, die mit bis zu über 250 Kilowattstunden das Auto laden können. Diese hybride Strategie ist wichtig, da diese angepasst ist nach den Standzeiten der Fahrzeuge. In Anwohnergebieten beispielsweise stehen Fahrzeuge über Nacht mehrere Stunden und diese Zeiten bieten sich ideal an, um das Fahrzeug komplett vollladen zu können. An anderen Standorten, wie zum Beispiel am Supermarkt, ist die Standzeit viel kürzer. Hier sprechen wir von einer halben Stunde bis zu einer Stunde Standzeit. Dort brauchen wir eine höhere Ladegeschwindigkeit, um hier das Fahrzeug voll aufladen zu können. Das Ladeinfrastrukturkonzept berücksichtigt diese Standzeiten und prognostiziert den Ladebedarf bis 2030.
Also, du siehst, Katharina, hinter den Kulissen bewegt sich schon ganz schön viel in unserer Stadtverwaltung, was das Thema E-Mobilität angeht.
Ja, finde ich gut, ne?
Ja, ich auch. Und ich bin mal gespannt, was die Zukunft da noch so bringt. Neulich habe ich in einem Zeitungsartikel gelesen, dass der Klimawandel sich jetzt noch aufhalten lassen würde, wenn jetzt alle den Schalter umlegen und ihr eigenes Handeln klimafreundlich ausrichten.
Also ich sag mal, Schalter umlegen ist jetzt auch ein gutes Stichwort, ne? Also wir sind jetzt am Ende unserer Episode angelangt und ich würde mal sagen, das reicht jetzt. Wir machen Feierabend.
Wir machen jetzt den Strom aus.
Wir haben jetzt, glaube ich, genug Verkehrsideen vorgestellt oder Maßnahmen, also... Es ist ein kompliziertes Thema, aber es ist ein wirklich wichtiges Thema, ne? Und es passiert eine Menge. Seid gespannt.
Und wir hoffen, dass wir euch dieses sperrige Thema Mobilität jetzt etwas näher bringen konnten. Falls ihr euch inspiriert gefühlt habt, mal ein neues Verkehrsmittel auszuprobieren, dann lasst es uns doch wissen. Wir freuen uns auch sonst jederzeit über Feedback. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast@gelsenkirchen.de.
Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr fandet, da fehlt noch was oder wenn ihr andere Kritik äußern wollt. Unsere Ohren sind auf jeden Fall für alle Hinweise offen. Falls euch diese Episode gefallen hat, lasst doch ein Like da oder ein Sternchen oder ein Abo. Da freuen wir uns auf jeden Fall total drüber. Oder auch über ein abgefahrenes Behördenwort finden wir immer gut. Auch gerne per E-Mail.
Ja, noch mehr Tipps und noch mehr Info findet ihr in unseren Shownotes zu dieser Episode oder auf den Internetseiten der Stadt Gelsenkirchen auf www.gelsenkirchen.de. Und für alle von euch, die einen Podcast-Anbieter nutzen, der die Shownotes nicht ganz anzeigt, dann schaut doch mal auf www.gelsenkirchen.de/podcast. Da findet ihr alles in den Episodeninformationen. Für heute sagen wir Tschüss, denn das gehört sich so.
Genau, wir steigen jetzt auf unsere Roller und reiten in den Sonnenuntergang oder irgendwie ja, oder sowas. Ne? Also auf jeden Fall alles Gute für euch in Gelsenkirchen. Vielleicht sieht man sich mal in der Bahn oder auf dem Rad, auf dem Fahrradweg. Hören könnt ihr uns auf jeden Fall bald wieder in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss.
Tschüss.
Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.